Ja, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst hier wieder in der Kirchhohner Gemeinde Adliswil an einem Donnerstagmorgen, sozusagen mitten unter der Woche, und der Anlass ist Himmelfahrt. Ein Fest, das nicht so bekannt ist wie Ostern oder Weihnachten und trotzdem eine entscheidende, eine wichtige Rolle für die Christenheit gespielt hat und immer noch spielt. Ich lese Ihnen einen Text aus dem Matthäus-Evangelium. Sie sehen ihn auch hier eingeblendet. Matthäus 28, 16 bis 18. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt in Himmel und auf Erden. Das ist Himmelfahrt. Darum geht es, und es ist wie alle christlichen Feste ein Fest, das nicht alleine gefeiert wird, sondern in der Gemeinschaft. Die Leute von Jesus Christus, die gingen gemeinsam miteinander auf diesen Berg nach Galiläa und sie trafen dort miteinander Jesus Christus. Nun, ich habe mir Gedanken gemacht, wer war denn überhaupt dort? Es waren die Leute, die Jesus ganz konkret bestellt hatte. Er hat ihnen gesagt: Kommt, ich werde euch dort treffen. Und es gibt viele Begriffe für Menschen, die zu Jesus Christus gehören. Vielleicht können wir mal miteinander zusammentragen, was wir so schon gehört haben. Wie werden Menschen, die zu Jesus gehören, bezeichnet? Jünger. Nun, Jünger ist ein bisschen ein schwieriges Wort. Wir kennen es vielleicht von Apple. Es gibt Apple-Jünger. Eigentlich meint das Wort Schüler, also ein Mensch, der einem Lehrer nachfolgt, der auf einen Lehrer hört. Ja. Nachfolger, ja, das sind Menschen, die Jesus gerufen hat in die Nachfolge. Christen. Das Naheliegendste, ja, das stimmt auch. Christen wurden die Leute genannt nach einer Zeit, in der ihr Leben deutlich machte: Hier lebt Jesus Christus sozusagen in ihnen weiter. Und egal wie wir Menschen nennen, die zu Jesus Christus gehören, immer wieder bleibt das gleiche Kennzeichen. Ein Mensch, der zu Jesus Christus gehört, ist ein Mensch, der ihm gehorcht. Nun, ist mir klar, Gehorsam ist jetzt nicht gerade das Thema, das uns aus den Sofas aufschnellen lässt und in Begeisterungsstürme versetzt. Aber es ist doch so, Jesus-Leute sind Menschen, die dort sind, wo Jesus sie haben will. Jesus-Leute sind dort, wo Jesus sie hingerufen hat. Jesus-Leute sind in der Regel in der Gemeinschaft anzutreffen. Sie sammeln sich um Jesus Christus herum. Wenn man genau hinschaut, oder auch man kann das in der Bibel jeweils machen, wenn es so kleine Buchstaben hat im Bibeltext, dann ist ein Querverweis auf einen anderen Text, den man mal nachlesen kann. Hier ist ein Verweis auf Vers 4 des gleichen Kapitels. Und im Vers 4 lesen wir, hier spricht übrigens der Engel aus dem leeren Grab heraus: Er ist auferstanden von den Toten, und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Dass die Jünger, die Leute, die um Jesus sich versammelt haben, hier auf diesem Berg sich wieder treffen, hängt damit zusammen, dass Jesus das will. Hängt damit zusammen, dass er sie gleichsam hierhin bestellt hat. Christen treffen sich nicht, wo sie wollen, sondern sie treffen sich dort, wo Jesus Christus sie haben will. Und es ist ganz spannend zu sehen, oder? Da gibt es keine Abstimmung, da gibt es keine demokratischen Prozedere, da wird nicht Pro und Contra gegeneinander abgewägt. Es gibt keine Diskussionen, nein. Der Befehl kommt an die Leute heran und sie folgen ihm und sie treffen sich dort, wo Jesus Christus will. Und dann sind sie also da. Und sie sehen plötzlich den Auferstandenen, der noch am Kreuz hing vor kurzem, jetzt aber auferstanden ist und lebt und der ihnen offensichtlich noch was zu sagen hat, auf den Weg mitgeben möchte. Und es gibt zwei Reaktionen, wenn wir im Text nochmals genau hinschauen. Sie beten an. Oder sie zweifeln. Nun bedeutet anbeten eigentlich nichts anderes als auf die Knie gehen. Niederknien und sich neigen vor Jesus Christus. Anbeten, das griechische Wort hierfür, bedeutet niederfallen, niederknien. Und es wird deutlich, Anbetung ist nicht einfach etwas Äußerliches, das man mal schnell machen kann, sondern Anbetung geschieht in der Begegnung mit Jesus Christus und es nimmt unser ganzes Menschsein in Beschlag, gleichsam innen und außen. Wer sich mehr für dieses Thema des Gebets, auch des Gebets mit unserem Körper interessiert. Ich habe eine kleine Anleitung geschrieben, Gebetshaltungen, in dem deutlich wird, unser Inneres soll mit unserem Äußeren übereinstimmen. Und dann gibt es die anderen. Es gibt auch die, die zweifeln. Und dieses Wort, das hier gebraucht wird, das kommt gerade mal zweimal vor im Neuen Testament. Man könnte es auch übersetzen mit zwei gespalten. Man weiß nicht so recht, wie man reagieren soll jetzt auf diese Erscheinung von Jesus Christus. Das zweite Mal übrigens ist die Geschichte, bei dem Jesus Christus auf dem Wasser geht und den Petrus zu sich ruft und Petrus geht auf dem Wasser und dann fällt er und Jesus sagt, warum hast du gezweifelt? Aus Matthäus 14, Vers 31 und 3, bis 33. Warum hast du gezweifelt? Und ist es nicht erstaunlich? Da sehen die Menschen, die mit Jesus eine ganze Weile unterwegs waren, dass der Tote wieder lebt. Und sie zweifeln. Es ist eine Unsicherheit da. Wie soll ich reagieren? Was sollen wir jetzt tun? Ich möchte dich, liebe Zuhörer, fragen, wie reagierst du auf Jesus Christus? Man kann ja sehr nahe dran sein. Man kann immer und immer wieder in einen Gottesdienst gehen. Man kann die ganze christliche Erziehung so mitgenommen haben und wirklich nahe dran sein. Vielleicht sogar da und dort mal ein Wunder, ein Zeichen Gottes erlebt haben und trotzdem Zweifel im Herzen tragen. Stimmt es wirklich? Ist es wirklich wahr? Wenn du solche Zweifel in dir hast, dann ist es wichtig, dass du genau hinschaust. Und ich möchte dir hier die drei Bs weitergeben, um mit den Zweifeln auch umzugehen. Das erste B, begreifen. Du musst begreifen, was in dir geschieht. Es nützt nichts, den Zweifel irgendwie schön zu sprechen oder irgendwie aus dem Leben hinauszudrängen. Du musst dich dem Zweifel stellen. Das zweite ist, das zweite B, benennen. Ganz konkret mal drüber nachdenken, warum kommt eigentlich der Zweifel? In welchen Situationen kommt der Zweifel? Was hindert mich eigentlich zum Glauben? Und das dritte B ist bekennen. Komm mit deinem Zweifel zu Jesus Christus. Bekenne es ihm, sprich es vor Jesus aus und erlebe, wie er dem Zweifler besonders nahe kommt. Wie dem Thomas in der Geschichte nach der Auferstehung am Auferstehungstag. Ich komme zu meinem dritten Punkt. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und das ist wahrlich eine gute Botschaft. Eine gute Botschaft in dieser Zeit, in der man manchmal denkt, hier hat der Virus die Kontrolle über unser Leben übernommen. Eine Zeit, in der man vielleicht manchmal denken kann, da geht alles ein bisschen drunter und drüber, was völlig normal und selbstverständlich war, ist plötzlich nicht mehr möglich. Eine Zeit, in der man immer wieder unterscheiden muss, ist jetzt das Wahrheit, ist das Lüge, sind das Fake News? Hier kommt dieses Wort unseres Herrn Jesus Christus so ganz gerade hinein. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und es ist wie ein Mitgehen mit dem, was über Gott gesagt wird im Unser Vater. Dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Und Gottes Willen geschieht durch Jesus Christus. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jesus Christus ist aufgefahren in den Himmel, das ist Himmelfahrt. Und er hat sich zu Rechten des Vaters platziert, hingesetzt, sozusagen als die rechte Hand Gottes, um auszuführen, was Gott gefällt, was Gott will. Und niemand kann ihm die Macht streitig machen. Niemand? Wirklich niemand? Ich würde es mal so pointiert sagen, die einzige Person, die Jesu Macht streitig machen kann, bist du. Indem du dich entziehst, indem du dich aus diesem Machtbereich Gottes hinausnimmst. Denn es stimmt so auf die eine wie auf die andere Seite. Dort, wo Menschen zu Jesus Christus kommen und in seine Gegenwart eintreten, dort ist Reich Gottes. Dort geschieht Gottes Willen. Aber du kannst dich auch entziehen. So wie du dich der Gemeinschaft, dem Miteinander entziehen kannst, so wie du dich auch anderen Dingen einfach mal verweigern kannst, kannst du dich auch der Macht Gottes verweigern. Nicht, dass das die Macht unseres Herrn Jesus Christus einschränken würde. Aber du darfst machen, was du willst. Jesus stellt an dieser Stelle etwas völlig klar. Du wirst nicht gezwungen, ihm zu folgen. Aber wenn du ihm folgst, dann darfst du wissen, es gibt keine Macht auf dieser Erde, die über ihm steht. Es gibt keine Herrschaft, die über ihm steht. Es gibt keine Regierungen, die über ihm stehen. Die Mächtigen, die kommen und die gehen. Jesus ist an Himmelfahrt aufgefahren, hat den Ehrenplatz zu Rechten des Vaters eingenommen. Und Gott hat deutlich gemacht, das ist der, der jetzt das Sagen hat. Das nächste Ereignis, auf das wir als Christen warten, ist die Wiederkunft Jesu Christi. Und es ist völlig klar, wenn wir die Zeichen der Zeit beobachten, dass wir viel näher dran sind als damals die Menschen, die mit Jesus Christus auf diesem Berg standen. Ich denke, alle, die danach wieder weggingen, nachdem Jesus aufgefahren ist in den Himmel, alle, die haben sich gedacht, gut, dass ich gekommen bin. Mit meiner Unsicherheit, mit meinen Zweifeln, mit meinen Fragen, mit dem Gedanken, ja, wie geht das jetzt weiter? Gut, dass ich gekommen bin. Es ist gut, zusammenzukommen. Es ist gut, in die Gemeinschaft hineinzugehen, denn sie wurden ermutigt, gemeinsam miteinander ermutigt und sie haben miteinander den Auferstandenen gesehen. Sie haben miteinander angebetet und sie haben miteinander eine neue Vision für ihr Leben erhalten. Immer wenn sie aufschauen in den Himmel, dann sehen Sie im Glauben Jesus Christus, der zur Rechten des Vaters steht und sitzt und der kommen wird, so wie Sie ihn damals gesehen haben, als er von Ihnen wegging. Und auch du darfst diese Hoffnung haben, wenn du in den Himmel hinaufschaust. Amen.